Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Guten Morgen zusammen zur 257. Ausgabe des Payment & Banking Fintech-Podcasts. Guten Morgen, lieber Jochen.
Guten Morgen, André.
Jochen, wir haben heute ein Thema, was sich mal wieder rund um das Thema Corona dreht, aber dieses Mal, wie du gerade in unseren zwei vorherigen Anmoderationsversuchen schon gesagt hast, weniger Laber, sondern mehr Content. Wir wollen sprechen mit zwei Experten aus der VC-Branche über die Auswirkungen, über die aktuelle Situation auf Startups und auf die VC-Welt. Wen haben wir dabei?
Wir haben dabei den Alex von Frankenberg, Geschäftsführer vom HTGF, HT Gründerfonds in Bonn hier und den Jan Sessenhausen, Geschäftsführer von Tengelmann Ventures. Fast Bonn an der Rheinseite Bad Honnef, Rhein-Breitbach. Nur du, André, bist so weit weg, sonst wäre das hier so ein Rheinland-Podcast. Und wir würden vielleicht sogar, hätten wir nicht Kontaktbeschränkungen, alle zusammensitzen.
Ja, in einem großen Raum mit genug Abstand. Ja. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen, Jan.
Morgen, hallo.
Morgen.
So, Jan ist auch da. So, bevor wir einsteigen und ihr beide euch dann bitte kurz vorstellen solltet, Jochen, und ein Dank an unseren Sponsor Mastercard. Du kannst den Spruch von denen so wunderbar.
Ja, vielen Dank an Mastercard. Nee, da gibt es glücklicherweise keinen Spruch, den ich erst suchen muss, sondern das können wir glücklicherweise frei machen. Mastercard, internationales Payment Scheme, globaler Akzeptanzpartner für Banken und Sparkassen. Vielen, vielen Dank, langjähriger Sponsor von Payment Banking, Blog, Podcast und in Konferenzen, auch Content-Lieferant. Macht sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Wenn ihr hier auch sponsoren möchtet, dann kommt bitte auf uns zu. Wir haben noch ein paar Slots frei für Blog und Podcast. Wir haben schon einen neuen Sponsor in den nächsten Monaten, der als Zweiter wiederkommt. Und ein Dritter kommt auch noch hoffentlich. Wenn ihr das nämlich hört, dann seid ihr das.
Alex, Jan, wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Alex, vielleicht fängst du ganz kurz an.
Ja, ich bin der Alex Frankenberg, Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds, und ich bin ganz, ganz stolz, in eurem Podcast aufzutauchen, weil mein beruflicher Startpunkt war Payment. Und zwar schon sehr lange her, 92 bis 95, war ich bei Anderson Consulting, und wir haben damals bei der Gesellschaft für Zahlungssysteme, gibt es gar nicht, der deutsche Mastercard-Prozessor gewesen, ein riesen Kreditkartenverarbeitungssystem implementiert. Und das ist, glaube ich, gerade vor ein paar Jahren erst wieder abgelöst worden. Und das war Payment in seiner reinsten Form. Damals war die Kreditkarte noch ganz toll. So, danach bin ich zu Siemens gegangen, Strategieberatung, 2000 Accelerator aufgebaut, dann in so ein Startup aus dem Accelerator rein. Das war eine ganz unangenehme Erfahrung. Kam nämlich der 11. September dazwischen. Und ich war für Sales verantwortlich, habe dummerweise nichts mehr verkauft. Und das Ergebnis kann man sich denken, war nicht erfolgreich. Dann zurück zu Siemens in Company Builder in der zentralen Forschung. Das war sehr erfolgreich. Da haben wir aus Technologien, die keine Heimat hatten, Startups gebaut. Und dann jetzt seit 2005 beim HT Gründerfonds, schon im 15. Jahr, Geschäftsführer, verantwortlich für Hardware- und Software-Themen, gut zwei Drittel des operativen Geschäfts. Und wir sind in der Krise gestartet, 2005. Da gab es kein Geld für Startups, deswegen gibt es uns. Dann kam 2008, 2009, und jetzt gibt es wieder eine Krise. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Erfahrung.
Kannst du vielleicht mal ganz kurz was sagen, bevor wir auf den Jan gehen, was der HTGF ist? Weil ihr seid ja ein anderer VC-Fonds als jetzt beispielsweise Tengelmann Ventures vom Jan.
Genau, also was sind wir? Wir sind eine Public-Private Partnership. Geld kommt mehrheitlich vom Bund, aber ein gutes Drittel auch von der Industrie. 33 Unternehmen, Deutsche Bank, Stufa, BASF, Bayer, auch ein paar mittlere und kleinere Unternehmen. Und was sind wir? Wir sind schon sehr, sehr nah am VC dran. Wir haben drei Fonds, investieren aus den Fonds Eigenkapital in junge Technologie-Startups. Und wir haben zwei Ziele. Einmal wollen wir 40 Investments pro Jahr abschließen, also eine Menge. Und da liegen wir voll auf Kurs. Wir sind kurz vor 600 Seed-Investments. Und natürlich wollen wir auch kein Geld verlieren. Idealerweise auch ein bisschen verdienen. Und da liegen wir gut im Rennen. Was uns vom VC unterscheidet, wir sind nicht diejenigen, die volle Kanne Gewinn maximieren. Also die 10-15% jährliche Rendite, die ein VC verspricht und liefert, die sprechen wir nicht, und die liefern wir auch nicht ganz in dem Umfang. Genau, das ist der wesentliche Unterschied. Also wir investieren früh, wir investieren viel, sehr risikobereit und auch bewusst und ja, sind profitabel, aber natürlich nicht so profitabel wie jetzt Tengel Managers.
Jan, ihr kennt euch auch schon etwas länger, der Alex und du, ne? Nicht nur aus der räumlichen Nähe, sondern auch aus der inhaltlichen Nähe. Vielleicht, ja. Vielleicht stellst du dich auch ganz kurz vor.
Genau, wir kennen uns länger und gut. Also ganz kurz mal zu meinem Hintergrund. Ich habe mal angewandte Informatik studiert als Reaktion. Ich war zu Zeiten des neuen Marktes neben der Schule und neben dem Zivildienst beim neuen Marktunternehmen, habe da alles miterlebt. Dann habe ich angewandte Informatik studiert, war da 3 Jahre bei Hewlett-Packard in Deutschland und in den USA. Dann ein paar Jahre Capgemini und Sapient bzw. Sapient Nitro und bin dann 2010 zum HTGF gekommen, war 4 Jahre bei Alex im Team. Also Alex ist mein ehemaliger Chef. Habe dann ein Jahr mal was ganz, ganz anderes gemacht, und zwar meine Freundin ist Apothekerin. Der habe ich ein Jahr in der Apotheke mitgeholfen, was jetzt auch gerade eine spannende Zeit ist, was ich da so mitkriege. Und seit 2015 bei TEF, Tengelmann Ventures, einer von 13 Mitarbeitern, einer von 3 Geschäftsführern und Teil des Investment-Teams. Genau, ganz kurz vielleicht 2, 3 Sätze zu uns. Wir investieren bisher ausschließlich Geld der Tengelmann. Tengelmann ist ein Familienunternehmen der Familie Haub, machen das seit 2009, haben bisher 60 Investments getätigt, ca. 400 Millionen Euro investiert und macht viel Spaß. Und erstmal nochmal möchte ich mich auch für die Einladung bedanken. Die ganz, ganz frühen Hörer des Podcasts werden sich erinnern, ich war schon mal dabei in der Folge 2 als allererster Gast. Und jetzt muss ich feststellen, die Welt muss wirklich in der Katastrophe schlittern. Dann werde ich wieder eingeladen.
Aber in der Tat, Jan, habe ich auch kürzlich gesehen, dass du in der Folge 2 schon dabei warst. Da ging es damals um das Thema Corporate VC und ganz viele Inkubatoren, die damals entstanden sind und wo du deine Meinung damals auch kundgetan hast. Das war so, nachdem du gerade beim HTGF, glaube ich, draußen warst, ne?
Genau.
Da hattest du viel Zeit in der Apotheke, um mit uns Podcast zu machen. Alex, du hast gerade schon gesagt, dass ihr in der Krise damals gestartet seid und du auch die Krise im HTGF 2008, 2009, die Bankenkrise mitgemacht hast. Wie waren deine letzten Tage? Hattest du viele Anrufe aus der Politik oder von der KfW?
Genau, also wir sind auch seit 12. März im Homeoffice zu Hause und irgendwie denkt man ja, im Homeoffice arbeitet man nicht so richtig viel und hat mehr Zeit, was anderes zu machen. Und das Gegenteil war der Fall. Ich kriege 30-40% mehr E-Mails und sehr, sehr viel mehr Anrufe, weil klar, die Hütte brennt an ganz vielen Ecken und Enden. Im Portfolio gibt es natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen, die echt Stress haben. Einige haben ihren kompletten Umsatz verloren. Es gibt natürlich auch ein paar wenige, die von der Krise profitieren. Und weil das eben so ist und der Bund, auch die Länder, sich entschieden hat, der Wirtschaft allgemein unter die Arme zu greifen, da gibt es ja schon Programme für die Großen und für die ganz Kleinen, aber eben noch nicht so richtig was, beziehungsweise wurde gerade announced für die mittleren, normalen Startups. Und weil es eben so ist, sind wir da auch sehr stark involviert in die Konzeption der Programme, die eben jetzt für die normalen Startups aufgelegt werden. Und ja, in der Tat, da klingelt ganz viel das Telefon und ich fange an, 7:30 zu arbeiten und höre selten vor 7 auf.
Wenn wir mal, also wir wollen jetzt ein bisschen über die Auswirkungen auf Startups und auf die VC-Welt sprechen, aber vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz vorweg, wenn man das vergleicht mit den letzten Krisen, wir haben die ja alle jedenfalls ein bisschen mitbekommen, da muss man, glaube ich, sagen, dass Startup als Industrie oder als Branche dieses Mal, glaube ich, eine andere Wahrnehmung auch in der Politik hat, ne? Also ich glaube, das war so 2001 nahezu gar nicht vorhanden, sondern da ist einfach alles zugemacht worden, aber jetzt gibt es durchaus echt eine starke Lobby, die ganz klar auch sagt, okay, da müssen wir genauso wie für die anderen Unternehmen auch ein Stück weit ein Rettungspaket auflegen. Oder ist es für euch genauso wie damals?
Genau, also 2001, da waren Startups irgendwelche exotischen Dinge, die komisch waren und an der Börse hochgejubelt wurden und dann wieder runtergingen und dann war es halt vorbei und wahrscheinlich hat man gedacht, das ist eigentlich auch nicht so, das ist der Quatsch auch. 2009 war ja eine reine Finanzkrise, mehr auf der Fremdkapitalseite. Und das hat die Startups gar nicht so sehr getroffen, weil Fremdkapital ist nur selten ein Finanzierungsinstrument, ja bei größeren Unternehmen. Und hat die natürlich schon auch getroffen auf der operativen Seite, auf der konjunkturellen Seite, aber auf der Finanzierungsseite gar nicht so sehr. Und jetzt trifft die Startup halt auf der vollen Breitseite, weil die Unternehmen können selber, die Startups können selber nicht arbeiten. Die Absatzmärkte, die Logistik, Supply Chain bricht zusammen. Und natürlich bricht auch die Finanzierung zusammen, weil ganz, ganz viele Investoren sagen, huiuiui, ich kümmere mich um mein Bestandsportfolio und mache keine neuen Investments mehr. Das heißt, wie die ganze auch etablierte Wirtschaft trifft die Startups von vielen Seiten. Und ja, genau, jetzt haben wir eine Lobby. Bundesverband Deutsche Startups gab es in der Finanzkrise noch nicht, gibt es auch seit 5, 6 Jahren. Und wir haben natürlich auch eine Relevanz. Es gibt große und viele bekannte Startups, die gehört werden, die auch laut sind. Und die Politik hat erkannt, dass es ein relevanter Wirtschaftsfaktor ist, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Und deswegen ja, hört die Politik dazu.
Ja, vor allem auch für die Zukunft, also für die zukünftige Entwicklung des Landes, wo ja Digitalisierung so oder so eine relativ große Rolle spielen wird oder werden muss, ist es natürlich ein wichtiges Thema, weil wenn jetzt durch die Krise der komplette digitale Nachwuchs pleite geht, ist es ja ein wahnsinniger negativer Wirtschaftsfaktor für die Zukunft. Von daher wunderte mich es ehrlich gesagt sehr stark, wie explizit sowohl Wirtschaftsminister als auch Finanzminister immer wieder betont haben, wie wichtig doch die Tech-Startups sind.
Jan, wie siehst du das? Ich würde das aber nicht. Ich glaube, das ist auch eine Gefahr, die wir so ein bisschen in unserer eigenen Blase immer machen. Wir dürfen Startup, glaube ich, nicht mit Digital-Startup gleichsetzen. Da gibt es ganz, ganz viele andere Themenbereiche, wo es permanente Neugründungen gibt, wo gerade auch der HTGF, der macht ja nicht nur Software- und Digitalthemen, sondern Life-Science-Themen, industrienahe Anwendungen und so weiter. Die sind aus meiner Wahrnehmung und auch meinem Verständnis nach genauso relevant und auch genauso hier gemeint mit dem, was gerade passiert. Ich glaube, der Alex hat das Wichtigste gesagt. Wir haben überhaupt mal als Industrie, als Startup-Industrie Substanz und auch eine gewisse Wahrnehmung. Das, was du, Jochen, gerade gesagt hast, diese Frage, dass das Thema für die Zukunft des Landes relevant ist, das war eigentlich nie anders. Also das war vor 20 Jahren nicht anders und vor 10 Jahren nicht anders, irgendwie, dass neue Themen wichtig sind. Aber jetzt haben wir einfach eine gewisse Substanz bekommen und auch Erfolge produziert in den letzten 10 Jahren, die einfach auch wirtschaftlich wichtig sind.
Der letzte Punkt, der Staat hat auch ein Vested Interest. Also in den letzten 15 Jahren hat der Staat sehr, sehr viel Energie und vor allen Dingen eben auch Geld reingesteckt in die Finanzierung, Förderung der Startup-Branche auf ganz vielen Ebenen. Also von der Forschungsförderung bis hin eben zu Gründungsförderprogrammen wie Exist, dann Finanzierungsinstrumente wie uns, Coparion, aber dann auch zuletzt eben ganz viel Fund-in-Fund-Investment. Der Staat hat da super viel Geld ausgegeben und allein aus diesem Vested Interest ist es total sinnvoll, diese Investitionen einigermaßen zu schützen und zu bewahren.
Jetzt gibt es momentan zwei Programme, die jetzt schon verabschiedet worden sind. Einmal der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ihr habt es gerade so ein bisschen angedeutet schon, wo halt größere Unternehmen schon reinrutschen können. Also Unternehmen, die halt eine Bewertung von jenseits von 50 Millionen haben. Und jetzt gerade ist nochmal in der letzten Woche nochmal ein weiteres Programm verabschiedet worden. Alex, wo ihr, glaube ich, auch eine ganz starke Rolle spielen werdet, ein 2-Milliarden-Paket, wo es um das Thema Spiegelung sozusagen von Finanzierung, also Matching-Fonds verabschiedet wurde. Also wahrscheinlich wirklich etwas, wo man sagen muss, okay, damit können wir wahrscheinlich auch schon ein paar Sachen regeln, die ansonsten wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten schwierig geworden wären. Ne? Wenn wir mal so ein bisschen da reingehen und vielleicht mal darauf gucken, wen seht ihr momentan, wer am meisten aus der Startup-Welt getroffen werden wird? Also sind das eher die Early-Stage-Unternehmen, sind es eher die Later-Stage-Unternehmen, sind es eher diejenigen, die gerade Geld brauchen zum Wachsen? Wen seht ihr da, Jan? Wenn du mal darauf guckst, unterscheidest du da oder sagst du, ist es die ganze Industrie in Summe, die getroffen ist von der Krise?
Also mir fällt es da schwer zu unterscheiden nach Phasen, sondern im Endeffekt ist das eine Frage, die man nur pro Unternehmen beantworten kann. Also abhängig von der Industrie und dem Geschäftsmodell. Erstmal grundsätzlich getroffen sind sicherlich alle, weil es wird sich einfach sehr viel in den nächsten 2-3 Jahren in dem Markt verändern, in dem wir unterwegs sind. Die Auswirkungen oder die Art und Weise, wie Unternehmen getroffen sind, wird auch davon abhängig sein, wie lange diese ganze Situation, in der wir gerade sind, weil wir haben ja jetzt nicht eine Situation, dass schon wir irgendwo am Bodensatz sind, alles ist klar und jetzt geht es nach vorne, sondern wir sind ja eigentlich noch mittendrin, wo noch unklar ist, wie lange dauert allein schon jetzt die von Jochen eben erwähnte Kontaktsperre an. Das wird einfach eine Auswirkung haben. Mal ein einfaches Beispiel, wer definitiv getroffen ist und das auch in einem sehr negativen Umfang aus meiner Sicht, sind Business Angels. Die werden einfach bei vielen Themen leider unter die Räder kommen und da müssen wir auch gucken, wie wir das irgendwie geschützt kriegen, weil die sind ein ganz, ganz wichtiger Baustein für unsere Szene.
Warum glaubst du das? Also was steckt dahinter, hinter dem Gedanken? Also dass du sagst, okay, ich verstehe, dass du sagst, man kann das gar nicht so auf die Phasen unbedingt matchen. Aber warum sagst du gerade, Business Angels sind auf jeden Fall sehr stark getroffen?
Ja, was passiert? Es gab in den letzten Jahren, oder was wird jetzt passieren? Es wird erstmal wenige Exits geben, wenige lukrative Exits. Es wird Unternehmen geben, die einfach umfallen, wo Angels Geld verlieren werden. Es wird Unternehmen geben, wo es Finanzierungen, teilweise Notfinanzierungen geben wird, zu Konditionen, die für die Frühinvestoren, insbesondere für Business Angels, die dann auch nicht die Möglichkeit haben, Runde relevant aktiv teilzunehmen, wird gerade die Situation der Business Angels angucken. Da sehe ich wenige Konstellationen, wie die davon irgendwie profitieren, beziehungsweise mit einem blauen Auge da rauskommen. Ich weiß nicht, wie Alex das sieht. Ihr habt ja auch viel mit denen zu tun.
Alex?
Ja, jetzt bin ich wieder da. Irgendwie war ich gerade. Hallo?
Ja, wir hören dich.
Ja, wir hören dich.
Ja, genau, ich bin wieder da.
Der Jan fragte dich gerade, Alex, ob du es auch so siehst, weil Jan sagte gerade, er sieht vor allen Dingen Probleme auf Business Angels zukommen, beziehungsweise sieht er halt als möglicherweise ein Stück weit auch die Verlierer in dieser ganzen Corona-Krise aus der Startup-Welt betrachtet, weil irgendwie Exits weniger werden und weil möglicherweise Notfinanzierungsrunden stattfinden, wo Business Angels dann möglicherweise nicht mehr mitgehen können, verwässert werden. Siehst du das auch so, dass es schwierig wird für Business Angels, die aber ansonsten sehr, sehr wichtig sind für die Szene, vor allen Dingen in der Early-Stage-Phase?
Ja, absolut. Die Business Angels, also es gibt ja vier, wir differenzieren nach vier privaten Finanzierungsquellen. Deutsche, dann ausländische VCs, Corporates und Business Angels. Und die Business Angels trifft es natürlich total, weil die vor allen Dingen gucken die auf ein Aktienportfolio mit 30-40% Verlusten und die haben einfach verständlicherweise schlechte Laune. Und vielleicht auch tatsächlich weniger Mittel, um zu investieren. Plus, es werden natürlich Finanzierungsrunden härter werden von den Konditionen. Und dann trifft es natürlich die sich nicht wehren können, also im Sinne von mitgehen können, sehr viel stärker. Das heißt, Business Angels werden tendenziell stärker verbessert werden und mit dem Risiko, dass sie halt dauerhaft die Lust verlieren. Und das ist relevant, weil bei uns im Portfolio letztes Jahr 400 Millionen Folgeinvestments gut 20%, also über 80 Millionen von Business Angels. Wer auch ausfallen wird als Finanzierungsquelle, die trifft es am Ende ähnlich wie die Angels sind die Corporates. Die haben vielleicht mehr Geld, aber vielleicht auch nicht. Und immer dann, wenn das Kerngeschäft leidet, unter Stress gerät, ist völlig klar, dass Corporate Venture zurückgefahren wird, bis hin auch zugemacht wird. Das hat man 2000 gesehen, das hat man auch zwischendrin immer wieder gesehen. Ist auch ganz klar, das Kerngeschäft ist wichtiger. Das heißt, die Corporates werden auch weniger oder eben gar nicht mehr investieren. Die trifft es dann natürlich ähnlich wie die Business Angels.
Kann ich da mal eine Rückfrage machen? Weil es gibt ja zwei Arten, wie Corporates mit Startups umgehen. Auf der einen Seite als Exit-Kanal oder als strategischen Beteiligungskanal, unabhängig von einem Venture, und auf der anderen Seite mit einem offiziellen VC, als Corporate VC, wo du teilweise Beteiligungen auf der Produktseite eben hast oder eben einfach nur strategische Investoren, die in die Startups reingehen und irgendwann wieder verkaufen, ohne dass das eigentliche Inhouse-Produkt ergänzt wird. Siehst du, dass eher auf der Corporate VC-Seite, dass die ausfallen, oder siehst du eher dann auch als Exit-Kanal und Beteiligungskanal, wenn es um die Corporates geht, die dann sagen, ich kaufe mir das Startup als Acqui-Hire oder als Ergänzung für mein Kernprodukt?
Genau, also es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, der entscheidende Parameter ist, die Leute, die da sitzen, sind die Krisen erfahren. Haben die schon mal eine Krise mitgemacht und können die damit umgehen? Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so niedrig, dass da Leute sitzen, die noch nie eine Krise gesehen haben. Die letzte Krise ist über 10 Jahre her. Das heißt, wenn heute jemand 35 und jünger ist, dann hat der noch nie eine Krise gesehen und weiß auch nicht, wie er damit umgehen soll und reagiert vielleicht recht hektisch. Warum ist es so wichtig? Weil wir wissen ganz sicher, nach der Krise gibt es einen Boom. Ja, die Krise geht vorbei und dann geht es weiter. Und natürlich ist jeder, die Startups, Investoren, aber eben auch die Corporates, sehr gut beraten, sozusagen über die Krise hinweg zu schauen und sich sagen, positionieren für die Zeit, die danach kommt. Und aus dem Grund sollte sowohl Corporate Venture als auch natürlich M&A nicht komplett runtergefahren werden, weil heute kann ich als Corporate tolle Unternehmen kaufen, mich beteiligen, kooperieren, und bis das dann richtig gut angelaufen ist, eine Kooperation, die Integration vollzogen ist, ist die Krise schon wieder vorbei und dann kann ich in dem Boom davon profitieren. Ob es am Ende passiert, wissen wir nicht. Wie gesagt, wenn ich richtig operativen Stress habe, dann gucke ich halt nur noch, dass mein Kerngeschäft überlebt und gucke halt nicht mehr über den Tellerrand hinaus. Was wir schon gesehen haben auf der M&A-Seite, dass Transaktionen, die recht fortgeschritten waren, nicht abgesagt worden sind. 3 Stück bei uns jetzt. Wir sehen aber auch Transaktionen, die stattfinden. Also wir hatten jetzt, ist noch nicht public, letzte Woche einen unserer größten Exits vollzogen, beim Notar gesigned. Und da haben wir so einen Fall von einem am Ende sehr alten Corporate, den es schon ein paar hundert Jahre gibt, der eben auch ein Management hat, was über die Krise hinausschauen kann, der gesagt hat, ich will wurscht, die Krise, das passt perfekt zu uns, wir kaufen jetzt. Corporate Venture, wenn das Unternehmen unter Cashflow-Stress gerät, dann wird es kein Corporate Venture.
Jan, wie siehst du das?
Also vielleicht kurz zur Abgrenzung. Trotz des Namens Tengelmann Ventures, wir investieren 0 strategisch. Also das ist eine reine Finanzaktivität. Insofern haben wir diese ganzen strategischen Überlegungen oder Berührungspunkte mit anderen Unternehmen, die irgendwie zur Tengelmann-Gruppe gehören, gar nicht. Also ich bin auch mal gespannt, was passiert bei den klassischen strategisch denkenden Corporates. Die über den Zyklus hinausdenkenden, die werden bleiben. Das ist so ein bisschen für mich die Analogie, wie die Privatanleger an der Börse, die im Regelfall alle kurz vorm Peak kommen und dann wieder verschwinden, wenn sie jetzt auf ihr Portfolio drauf gucken. So ist das so ein bisschen ein ähnlicher Zyklus im Corporate Venture, wenn man sich das über die letzten 15, 20 Jahre anguckt. Die spannende Frage ist ja, oder eigentlich gerade für die strategisch denken, das Grundproblem oder die Grundmotivation, warum sie damit mal angefangen haben, also Unternehmen zu identifizieren, sich an denen zu beteiligen, mit denen zusammenarbeiten, die helfen, das Thema Digitalisierung anzugehen. Diese Herausforderungen, die gehen ja nicht weg, sondern die sind eigentlich im letzten Monat viel größer geworden. Der Druck, sich zu verändern, ist größer geworden. Insofern würde ich sagen, es wäre eigentlich total irrational, sich jetzt da rauszuziehen. Die das alle so als Marketing-Feigenblatt, da habt ihr ja auch ein paar Mal, glaube ich, drüber diskutiert, gesehen haben, die werden sich sicherlich ganz schnell da rausziehen. Ist es rational? Aus meiner Sicht nein. Wenn ich das ernsthaft angegangen bin, um irgendwie dieses ganze Thema digitale Transformation anzugehen.
Habt ihr das Gefühl, dass gerade diese ganze Digitalisierungswelle, die wir ja jetzt gerade schon mal auch angesprochen haben mit Homeoffice und wir sind jetzt gerade auch über Zoom verbunden, dass genau das, Jan, auch möglicherweise genau das pushen wird, also diese Katalysation oder Katalysatorfunktion der Krise auf die Digitalisierungsneeds. Glaubt ihr, dass das im besten Fall dann auch dazu führt, dass dann auch genau diese Investments längerfristig gedacht werden, also über den Zyklus hinausdenkend? Alex, hast du das Gefühl, dass da gerade auch bei euch im Investment-Umfeld die Unternehmen genauso denken, wie Jan es gerade sich wünscht?
Absolut. Ich glaube schon, dass viele erkennen werden, statt durch die Republik zu fliegen, aufwendig und teuer und umweltverschmutzend, kann ich eben auch sehr gute Videokonferenz machen, dass das jetzt gelernt wird. Und Video ist eben ein Beispiel von Digitalisierung. Payment ist sicher das nächste Beispiel, dass die Leute kontaktlos beim Bäcker jetzt zahlen wollen. Und viele, viele andere Themen auch. Digitale Unterschrift ist ein Thema, was wir vor Jahren schon implementiert haben bei uns. Und ich glaube, wenn man sozusagen ein bisschen Muße hat, über die Krise hinauszuschauen, dann fallen einem viele, viele Dinge ein, die man als etabliertes Unternehmen jetzt angehen kann, um dann, wenn die Krise zu Ende geht, sehr gut aufgestellt zu sein. Und natürlich, klar, Digitalisierung ist da ein Riesenthema. Auch das ganze Thema Mitarbeiter. Wir haben zwei Unternehmen im Portfolio, die Burnout-Prävention sozusagen unterstützen, Stress unterstützen, also mit besser umzugehen, aber auch ein zweites Unternehmen, die SLP, psychische Schäden sozusagen adressieren können, da muss man nicht zum Psychotherapeuten gehen. Und jetzt natürlich im Homeoffice haben wir alle ordentlich Stress zusätzlich und danach genauso. Nach der Krise werden wir auch Stress haben, weil es ein Boom ist. Und ich glaube, die Möglichkeit, mit solchen Themen umzugehen, digitale Lösungen dafür zu nutzen, ist riesig. Und ich glaube, wir können da auf ein ganz neues Level kommen nach der Krise auf ganz vielen Ebenen. Also nicht nur Digitalisierung, auch in der Personalführung, in der Betreuung, im Stressmanagement, im Thema Reise, Umwelt. Ich glaube, es ist am Ende, es klingt zwar blöd, aber es ist eine riesen Opportunity, die wir da haben.
Also wir sehen das auch so. Wir haben mal vor 8 Tagen eine Analyse gemacht. Wir haben uns Sektor-ETFs angeguckt über einzelne Industrien. Wie haben die sich verhalten in den letzten 3 Jahren, ein Jahr, dann auch year-to-date. Super interessant, wenn man da sieht, dass die Produkte, in denen im Endeffekt Digitalthemen unterwegs sind, haben fast nichts verloren. Das spielt sich größtenteils in, was wir mal Legacy-Industrien bei uns intern nennen, ab. Und die Frage, die wir uns darstellen, und das ist auch so ein bisschen was, warum wir weiter voll an dieses Thema digital glauben, es sind jetzt unglaublich viele Wertschöpfungsketten und Strukturen einfach mal auseinandergebrochen worden. Unsere Hypothese ist, das wird sich nicht wieder alles so zusammensetzen, wie es vorher war, sondern viele Dinge werden jetzt auch mal neu gedacht werden. Das ist auch für unsere Unternehmen, an denen wir beteiligt sind, eine riesige Chance, weil es macht einfach auch teilweise keinen Sinn, die Dinge wieder so zusammenzubauen, wie sie vorher waren, weil jetzt auch gerade genau die Schwachstellen alle mal offengelegt worden sind. Und von daher sind wir da ähnlich, also wir sind jetzt genauso optimistisch und positiv bezüglich der Dinge, die wir machen, wie wir das vor einem Monat waren oder einem halben Jahr.
Ich glaube, also ich stimme euch völlig zu, aber wie kriegen wir das hin, dass diese Themen, die auch von euch finanziert worden sind, die von anderen finanziert worden sind, die genau in diese Richtung gehen, also diese Digitalisierungslücken, diese Digitalisierungs-Riesenlücken vielleicht sogar, die wir vorher hatten, die diese neuen Unternehmen gerade versuchen zu schließen und wo gerade ganz, ganz viele Windows aufgehen, dass die jetzt nicht möglicherweise in einer vielleicht dann doch länger dauernden Krise untergehen. Kriegt die Industrie das alleine hin, dass diese Unternehmen nicht untergehen? Oder sind genau diese Rettungsschirme, die gerade aufgemacht wurden, der richtige Weg, um diese Unternehmen, die jetzt möglicherweise, keine Ahnung, gerade kurz vor einer Finanzierungsrunde standen, dann auch auf den zu helfen, sozusagen zu überleben? Also was glaubt ihr? Brauchen wir noch mehr oder macht die Industrie das alleine?
Also wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Die Unternehmen schaffen es, also nicht alle von alleine. Und ich glaube, auch da muss man differenzieren. Es gibt ein paar Krisengewinner, die haben mehr Umsatz durch die Krise, zack, Haken dran. Dann gibt es ein paar, die eigentlich verlieren, aber die erst vor kurzem ordentliche Finanzierungsrunden abgeschlossen haben. Die sind im Grunde finanziert, die brauchen kein extra neues Geld. Zack, Haken dran. Und dann gibt es ein paar, die sind so ein bisschen betroffen, die können sozusagen von sich aus reagieren, Cost-Cutting machen, vielleicht Kurzarbeit, vielleicht das Personal, was ja meistens der Hauptkostenfaktor ist, ein bisschen reduzieren, die können tatsächlich auch alleine durchkommen. Und natürlich gibt es dann eine Menge Unternehmen, die sind echt unverschuldet der Krise, die sind sehr gut und die haben eben einfach keine Chance, alleine sozusagen zu überleben. Der ganze Tourismusbereich, ja, da gibt es sehr, sehr gute Unternehmen, die haben einfach jetzt keinen Umsatz mehr und da kann man nicht drauf reagieren. Man kann die Kosten nicht komplett auf null runterfahren oder ganz nah an null ran und das Unternehmen nicht beschädigen. Die brauchen Hilfe. Und ich glaube, dafür gibt es eben tatsächlich die Programme und da können natürlich die Investoren helfen, die haben Geld. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen bei den allermeisten oder bei vielen Unternehmen. Und deswegen gibt es sinnvollerweise die staatlichen Programme, die da eben sozusagen mit investieren können und dazu beitragen können, dass die Unternehmen tatsächlich überleben.
Wo seht ihr denn im Moment Gewinner in euren Portfolien? Also was sind die Industrien, die jetzt eher sogar gestärkt rausgehen, also vom Kerngeschäft? Gibt es einzelne Verticals, die ihr als Gewinner seht oder rein zufällig einzelne Startups? Was sind denn aus eurer Sicht diejenigen, die profitieren?
Also wir sehen noch gar keine Gewinner, weil uns einfach das noch viel zu früh ist, um darauf eine Analyse zu machen, weil wir de facto noch gar nicht wissen, wie lange dauert die aktuelle Situation an und was kommt danach. Also insofern sind wir da noch vollkommen oder extrem vorsichtig zu sagen, es gibt potenzielle Gewinner bei uns im Portfolio, weil die ganzen Auswirkungen auf die Unternehmen, genau wie wir in unseren Unternehmen gerade dabei sind, komplett neue Budgetplanungen aufzustellen und alles zu hinterfragen, passiert das ja quer durch den gesamten Markt, auch außerhalb von Startups, bei Unternehmen, die Kunden unserer Portfoliounternehmen sind, Partner. Insofern können wir heute die Auswirkungen noch nicht wirklich greifen und halten und sagen deswegen, also wir teilen jetzt nicht heute in Gewinner und Verlierer.
Haben wir möglicherweise eine Chance, gerade mit dem Geld, Alex, was du gerade auch angesprochen hast, also diese Rettungsschirme, die gerade aufgemacht worden sind, oder Rettungsfonds, die aufgemacht worden sind, eine aktive Industriepolitik zu machen, also möglicherweise gar nicht unbedingt nur Richtung Gewinner und Verlierer zu schielen, auch wenn man noch gar nicht genau weiß, was Jan ja gerade sagt, wer jetzt die typischen Gewinner sein können, aber möglicherweise Themen zu betrachten, wo wir sagen, dort sollten wir in Deutschland, dort sollten wir in Europa ganz bewusst rein investieren. Seht ihr das momentan oder ist es eher so ein Thema, was in Richtung, böse gesagt, in Richtung Gießkanne geht? Alex, wie siehst du das?
Also Gießkanne wäre ein großer Fehler und da bin ich auch echt nicht dafür. Und klassisches Beispiel, Unternehmen war kurz vorm Scheitern, jetzt sozusagen vor der Corona-Krise, kommt die Corona-Krise, dann sagen die, hallo, ich brauche Hilfe. Offensichtlich brauchen die Hilfe und dann da Geld reingekippt und dann scheitern sie nach schon wieder. Das ist echt Unsinn. Und da müssen wir uns auch echt klar machen, dass dieses Geld, was jetzt ausgegeben wird, irgendwie bezahlt werden muss. Es gibt kein Free Lunch. Das wird entweder durch Steuererhöhungen auf die eine oder andere Form bezahlt, durch eine höhere Staatsverschuldung, die irgendwie auch bedient werden muss, oder eben durch am Ende Inflation, wenn halt das Geld gedruckt wurde. Also kostenlos ist das Geld nicht und deswegen sollte es schon auch intelligent eingesetzt werden. Also auf keinen Fall Gießkanne. Sollten wir ein bisschen Industriepolitik betreiben? Ja, ich glaube schon, weil wir sehen natürlich eine sehr vernetzte Welt und entsprechende Abhängigkeiten. Das ist auch in Ordnung so. Arbeitsteilung erhöht den Wohlstand und das macht auch Sinn. Aber ich denke, wir sollten sozusagen Puffer einbauen in die Wertschöpfungsketten, auch in die globalen Wertschöpfungsketten. Und natürlich ist es sinnvoll, auch lokale Teile der Wertschöpfungskette zu haben, lokale Produzenten, aber auch lokale Player. Und wir haben gesehen, die USA, America First, da werden Schutzmasken in Bangkok die treiben da irgendwie exportiert halt für Berlin, einfach
beschlagnahmt. Ja, das Land, ist angeblich Fake News. Also das stimmt wohl nicht, diese.
Okay, stimmt nicht. Ja, du, dann, auch das Thema Fake News ist ein Thema.
Auf jeden Fall glaubhafte Fake News.
Wahnsinn. Unglaublich. Na, aber trotzdem, also die Abhängigkeit von, die globale Abhängigkeit kann auch ein Stück weit reduziert werden durch starke lokale Player. Und die Frage war nach Industriepolitik. Sollten wir Industriepolitik machen? Ein Stück weit schon. Weil ein Stück weit ist es einfach wichtig, dass wir vielleicht nicht in jeder Industrie, aber auch in sehr, sehr zentralen Industrien noch Kompetenzen haben. Und gerade was das Thema Digitalisierung angeht, da sind praktisch sämtliche Weltmarktführer nicht in Deutschland entstanden. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, können wir nicht da doch auch ein paar Unternehmen hervorbringen, die dann sozusagen auch aus vielleicht gar nicht Deutschland, aber auf jeden Fall mal aus Europa kommen. Und die da nicht völlig abhängig sind von allen anderen Ländern in der Welt.
Klar. Jan, siehst du das auch so? Haben wir das möglicherweise 2001 genau nicht gemacht und haben deshalb jetzt gerade keinen Buchstaben in GAFA drin, der aus Europa oder aus Deutschland kommt?
Also ich war 2001 sehr jung. Da war ich noch vor dem Studium. Meine Wahrnehmung danach nur war, dass das ganze Thema Informatik oder Technologie, ich will nicht sagen verteufelt wurde, aber so ein bisschen als Scharlatanerei. Das sieht man ja auch an den ganzen Ausbildungsprogrammen, also wie viele Leute...
Deshalb hast du es dann studiert, ja?
In der Informatik, genau. Das war eine große Motivation. Nee, ich fand das einfach total faszinierend, dieses ganze Umfeld. Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Das ist so ein bisschen die Frage... der Gießkanne, die du eben auch gebracht hast. Und da ist vielleicht wichtig zu verstehen, wenn wir uns Venture oder VC angucken, was ist das Geschäftsmodell? Nicht alle Unternehmen sind erfolgreich, sondern die Realität ist, in dem, was wir machen, die wenigsten Unternehmen sind erfolgreich. Und ein relativ hoher Anteil von Unternehmen scheitert auch, also geht in die Insolvenz. Oder rettet sich sonst irgendwo hin, ist aber de facto aus unserer Perspektive gescheitert. Jetzt quasi hinzugehen und alle versuchen, alle Unternehmen zu retten, kann nicht funktionieren, ist auch quasi fast schon vollkommen konträr zu dem, wie Technologie funktioniert, weil wir versuchen einfach gemeinsam mit Unternehmern Dinge aus mit hohen Risiken und die können einfach nicht immer funktionieren. Die Frage der Industriepolitik, ich finde die mega spannend. Ich glaube, sie ist aber in der Kürze der Zeit, die jetzt gerade geboten ist, nicht beantwortbar. Also die Frage, worauf fokussieren wir uns als Nation oder als Industrienation? Was sind die für uns Zukunftsthemen? Und wohin fokussieren wir das Geld? Das lässt sich sicherlich nicht in 2 oder 4 Wochen beantworten. Und insofern ist das so ein bisschen, ja, also können wir die Diskussion führen, aber vermutlich bringt uns das jetzt wenigstens kurzfristig zu führen, weil das ist eine komplexe Diskussion und die Situation erfordert aber jetzt schnelles Handeln und schnelle Antworten.
Also meinst du, ein bisschen so der Wunsch ist da, aber der Zeitpunkt möglicherweise genau der falsche, ja?
Klar. Na, sehe ich auch so. Also da hat der Jan völlig recht. Ich glaube, kurzfristig aus der Hüfte geschossen kann man natürlich keine Industriepolitik machen, sondern muss natürlich sehr langfristig auf 10, 20 Jahre angelegt sein. Und da muss man sich wahrscheinlich einiges überlegen und auch abstimmen, vor allen Dingen mit europäischen Partnern. Ja.
Jochen, du wolltest gerade Luft holen.
Nee, ich habe nur Luft geholt.
Sag mal, in solchen Krisen gibt es ja auch immer die Chancen, auch dass Übernahmen und sowas plötzlich anstehen und dass dort vielleicht der ein oder andere etwas Größere und etwas Kleinere übernimmt und dann auch größere Champions oder größere Player entstehen können. Seht ihr das gerade als Chance, dass gerade Übernahmen jetzt in dieser Krise von denjenigen, die möglicherweise auch gerade noch ein volles Konto haben, gestemmt werden? Und ist das sinnvoll aus eurer Perspektive, Alex?
Das ist super sinnvoll. Wir haben das schon sehr, sehr oft versucht, auch innerhalb unseres eigenen Portfolios anzuregen, aber auch sagen, über unser Portfolio hinaus, dass sich Startups zusammenschließen. Warum? Dann kann man Dinge kombinieren. Der Umsatz addiert sich, die Kosten addieren sich vielleicht nicht 100% und dann wird man dadurch vielleicht profitabel. Das ist auch schon ein paar Mal gelungen und auch mit Erfolg. Ist oft auch nicht gelungen, weil halt dann stellt sich die Frage, wer ist der CEO? Und wenn es dann vorher zwei gibt, dann ist halt nachher nur noch einer, dann finden es beide doof und dann passiert halt nicht. Oder die Investoren jammern, dass sie plötzlich weniger Anteile haben. Klar, wenn man Unternehmen zusammenlegt, dann müssen sich alle Investoren in ein neues Cap-Table reinschieben. Da gibt es schon auch Befindlichkeiten, die das verhindern. Aber es kann natürlich total Sinn machen, dass man Stärken kombiniert und Synergien herstellt, kritische Masse und eben Umsätze addiert und Kosten eben nicht ganz addiert und damit passiert auch das Tablet.
Jan, wie siehst du das? Das ist ja so ein bisschen so beides gewesen, Merger, Übernahmen, was man da vielleicht noch ein bisschen unterscheiden kann, aber siehst du das als Chance oder siehst du das momentan eher als, weiß ich nicht, als vielleicht eher als Problem, wenn man sich mit dem Thema gerade noch beschäftigt?
Also ich trenne die Themen mal. Also Merger, ich bin absolut kein Fan von Merger von Startups. Der Alex hat, glaube ich, auch so ein bisschen angerissen. Vor allem, wenn man gerade sich die Situation anguckt, man legt jetzt zwei Unternehmen zusammen, die angeschlagen sind auf der Umsatzseite, die weiter ihre Kostenstrukturen haben. Also da multipliziere ich ja eher oder addiere ich eher das Problem, als dass ich ein Problem löse. Die verschmolzene Firma hat ja jetzt dadurch nicht mehr Effizienz, mehr Umsatz kurzfristig. Beim Thema M&A, also Übernahmen, insbesondere Übernahmen von Startups, durch ja, was wir Corporates nennen, das ist eigentlich eine mega spannende Zeit für die guten Corporates, weil natürlich die potenziellen Targets angeschlagen sind, was das Thema Finanzierungsalternativen angeht. Und wenn ich da an Themen glaube, an Geschäftsmodelle glaube, insbesondere aber auch an Technologien glaube, dann ist das eigentlich gerade eine spannende Zeit, die man auch nutzen kann für sich. Glaube ich, ehrlich gesagt, dass das in Deutschland passiert? Nein, weil also der M&A-Markt in Deutschland in den letzten 5 Jahren, der war ja eh schon nicht besonders dynamisch. Wir sagen bei uns relativ offen, wir schließen deutsche Corporates als Zielgruppe für attraktive, aus unserer Sicht attraktive Unternehmensverkäufe aus, weil es gibt einfach null Historie in die Richtung. Vielleicht ist jetzt gerade so die Chance für den einen oder anderen Schnäppchenjäger, ein Geschäft zu machen. Aber würde ich jetzt persönlich nicht kurzfristig erwarten, dass die meisten das als Situation für sich erkennen.
Aber das ist ja dann genau das Gleiche, wie wir gerade gesagt haben. Industriepolitik kann man nicht mal eben aus der Hüfte schießen. So kannst du doch jetzt auch nicht gerade als Unternehmen, das bisher M&A nicht wirklich verstanden hat, plötzlich anfangen, sinnvolles M&A zu betreiben, oder?
Genau.
Das ist ja etwas, was du auch längerfristig denken musst. Alex, siehst du das auch so? Also, dass du sagst, so M&A ist gerade schwierig oder in Deutschland generell irgendwie nicht so richtig als Wert erkannt?
Absolut, Jan hat völlig recht. Also, wir hatten mal einfach mal bei uns im Team, und der Jan war da auch beteiligt, versucht, eine Liste zusammenzustellen, wie viele deutsche Unternehmen Startups gekauft haben, jenseits der 100 Millionen Kaufpreis. Da sind wir irgendwie in den letzten 20 Jahren auf ungefähr 18, 20 Transaktionen gekommen. Wir haben letzte Woche eine hinzugefügt. Das war ganz stolz. Aber in der Tat, der M&A-Muskel der deutschen Corporates ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Und da wird auch zu isoliert geschaut. Man kauft ein Unternehmen, das klappt nicht und dann heißt, oh je, Unternehmen kaufen, ist doof, mache ich nicht. Das muss man auch unter einer VC-Brille sehen. Ich kaufe 10 Unternehmen und wenn 5 nicht klappen, dann kann es immer noch Sinn machen. Warum? Weil die 5, die geklappt haben, die kompensieren weit die M&A-Misserfolge, wie eben im Venture auch. Und dann kann es trotzdem Sinn machen, sozusagen auch Unternehmen zu kaufen, wo die Transaktion am Ende nicht erfolgreich ist. Wenn halt andere nicht erfolgreich
sind. Wobei der Faktor wahrscheinlich ein bisschen gemein ist. Ne? Bei dir ist es sozusagen Teil des Geschäftsmodells und bei M&A-Transaktionen von Unternehmen wäre der Faktor die Hälfte wahrscheinlich etwas hart, oder?
Ne, aber es gibt schon Statistiken und Studien, die sagen, die Hälfte der M&A-Transaktionen erfüllt nicht das, was erwartet wurde. Jetzt, ja, vielleicht gar nicht, aber sicher gibt es da eine Ausfallquote im Sinne von, ja, auch finanziell von bestimmt 30%. Vielleicht sogar tatsächlich 50%. sind. Und der Punkt ist, es ist wurscht. Wenn die klappen, genau, entsprechend gut klappen.
Ja.
Und in einem Corporate-Mindset, sobald man einen Fehler macht, sobald eine Sache mal nicht klappt, dann ist gleich Riesenstress. Das ist der Fehler. Der Mindset muss sein, lass uns auf das Gesamtportfolio schauen. Und da kaufe ich halt Unternehmen und in Summe muss es natürlich klappen. Klar, weil eine ganze M&A-Strategie komplett nicht klappt. Aber wurscht, wie viel klappen, wie viel nicht, solange es in Summe eben passt.
Wenn ich mir mal anschaue, die M&As, von denen ich weiß, also ich bin erstmal entsetzt, dass es nur so wenig sind und dann auch mit dieser niedrigen Schwelle mit 100 Millionen, das ist ja de facto gar nichts. Aber wenn ich mir die M&As anschaue, an die ich mich erinnere, sticht da aus meiner Sicht eine SAP heraus, die ja jetzt auch sehr, sehr große Akquisitionen gemacht hat, auch im Milliarden-Dollar-Bereich, um sich quasi strategisch weiterzuentwickeln und neue Geschäftsfelder dazu zu kaufen. Was ja die großen US-Tech-Player auch alle machen, liegt es vielleicht daran, dass wir einfach nicht so viele Tech-Player in Deutschland haben und deswegen natürlich so wenig Übernahmen passieren.
Aber der Großteil der SAP-Übernahmen war ja nicht in Deutschland.
Genau. War nicht in Deutschland, stimmt, es war USA.
Einer in Deutschland, ja. Was glaube ich Hybris war. Ansonsten war der Rest ja in den USA.
Ja. Aber sie kaufen wenigstens, darum ging es mir, dass sie diese Übernahmen machen. Das machen ja andere Player in Deutschland gar nicht. In dieser Größe.
Ja, 100% richtig, genau. Wir haben nämlich kein Facebook, was dann WhatsApp für 18 Milliarden kauft.
Ja.
Und das ist sozusagen, da sind wir schon echt im Defizit. Weil wer kauft denn für, sagen wir mal, unvernünftig hohe Preise im Milliardenbereich Startups? Das sind ehemalige Startups, die sozusagen noch ticken wie ein Startup.
Ja.
Die gibt es halt praktisch gar nicht in Deutschland. So ein Zalando, das sieht man tatsächlich, die kaufen, aber weil sie halt selber noch relativ klein, niedrig bewertet sind, können die natürlich nicht für 2-3 Milliarden Startups. Und genau, wir haben keine Börse, 4 Börsengänge letztes Jahr. Die Corporates, die großen, Telekom, Siemens, BASF, die trauen sich nicht, warum auch immer, für große Beträge Startups zu kaufen in Deutschland. Und die eigentlich relevanteste Käufergruppe, nämlich groß gewordene Startups, die gibt es hier gar nicht. Also eben SAP, genau. Und die kaufen dann aber eher sogar auch noch im Ausland. Und das ist echt die Herausforderung. Wir haben keinen Exit-Markt in Deutschland. Wir haben keine deutschen Käufer und wir haben keine Börse. Und das ist echt kritisch. Weil was heißt das denn dann? Das heißt, dass wenn es mal große Erfolge gibt, dann gehen die alle ins Ausland. Und dann ist es super, hier und da und dort. Aber im Schnitt ist es nicht ideal.
Das heißt, jetzt mal wieder auf unser eigentliches Thema Corona zurückzukommen. Wenn wir jetzt an eine Welt nach Corona denken oder noch während Corona, ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass genau dieser schon existierende Trend in der Vergangenheit sich dann noch mehr verstärkt. Also dass die deutschen etablierten Corporates weiterhin zurückhaltend sind. Oder seht ihr, dass durch vielleicht veränderte Bewertungen die Corporates da etwas innovativer sind und jetzt sagen, komm, jetzt nutze ich mal die Chance und mache Acquihire und kaufe mir ein bisschen Technologie zu günstigen Preisen?
Ich glaube, das liegt am entscheidendsten der Mindset. Die Amerikaner sind offensiv. Weil die kriegen voll eins drüber gezogen jetzt und sagen, egal, wir sind die Amerikaner und wir können alles und können wieder aufstehen und sind dann offensiv. Und mit einem offensiven Mindset kann man natürlich Chancen, die sich jetzt bieten, viel eher wahrnehmen wie mit einem defensiven Mindset. Weil wir jetzt zu defensiv sind, wenn wir sagen, ach Gott, oh Gott, alles ganz schlimm und die Krise und oh je, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und alles wurscht, alles doof, dann schaffe ich es natürlich nicht. Und ich glaube, wir müssen natürlich durch die Krise durchkommen und da die Unternehmen retten und bewahren und natürlich defensiv sein. Aber wir müssen gleichzeitig oder ganz schnell auch offensiv sein, offensiv umschalten, um die Chancen, die sich bieten, wahrzunehmen und eben gut aufgestellt sein für den Boom, der nach der Krise kommt. Und der kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von genau 100%. Ganz.
Also ja. Jochen hat genauso ein bisschen gerade so ein Thema im Nebensatz erwähnt, der sehr stark diesen Mindset in Deutschland beschreibt. Und zwar hast du direkt über das Thema Bewertungen und jetzt sind vielleicht gerade Bewertungen günstiger argumentiert. Die Bewertung, würde ich dagegen argumentieren, ist echt nicht der relevante Faktor. Sondern die Frage, die ich mir als Investor ja stellen muss und auch als Käufer, was ist das Potenzial? Also sowohl bei einem Investment wie bei einem bei einer M&A-Transaktion versuche ich ja nicht ein Arbitrage-Geschäft auf den Moment zu machen, sondern ich sollte die Transaktion eh nur machen, wenn ich wirklich an das große Potenzial denke, dass ich damit neues Geschäft aufbauen kann und relevant wachsen kann oder dass das Target, in das ich investiere, relevant wachsen kann. Und das hat sich aus meiner Sicht null verändert. Das Potenzial ist weiterhin da. Es ist vermutlich noch mal größer geworden in den letzten 4 Wochen. Und so sehe ich auch quasi diese Maßnahmen, die von Seiten des Bundes gerade kommen, als sehr sinnvoll an. Weil dieses Potenzial gilt es auch durchaus zu schützen. Weil wenn ich das gerade in der frühen Phase wegsterben lasse, durch einen exogenen Sondereffekt, dann habe ich langfristig wirklich einen Schaden.
Also das heißt, was momentan passiert, durch die Aktivitäten, die vom Bund losgetreten und jetzt von Alex und KfW und sowas umgesetzt werden, wir schützen sozusagen unser Gut, um danach, nach der Krise, weiterhin digitale Technologie, digitales Know-how im Land zu haben und dann möglicherweise einen Mindset-Shift auf der Corporate-Seite hinzubekommen, dass M&A-Deals stattfinden.
Es geht erstmal für mich darum, Potenziale für die Zukunft zu erhalten.
Ja, ich weiß, schon verstanden. Ich habe ja gehofft, dass wir noch einen Schritt weiterkommen.
Ach so, sorry, dann mach nochmal, dann gehe ich nicht dazwischen, dann kann der Alex antworten.
Nein, ich hatte ja die Hoffnung, dass wir gleichzeitig zu dem, dass wir schützen, dass wir Potenziale schützen, es vielleicht auch hinbekommen, dass das ein oder andere Corporate versteht, dass wir einfach auch einen M&A und einen Übernahmemarkt brauchen, um Exit-Kanäle zu schaffen. Das war sozusagen der zweite Schritt nach dem ersten, den ich hoffnungsvoll sehe.
Ja, absolut.
Stell doch mal eine Frage an den Alex.
Vielleicht mal ein ganz kurzer Big-Picture-Blick. Du hast vorher gefragt nach den Gewinnern. Und da gibt es jetzt schon ein paar, die Transparenz. Ein Gewinner ganz offensichtlich Biotechnologie. Wir haben ein Unternehmen, die Atriva, die forschen seit Jahren an Coronaviren. Dem sind ganz, ganz viele Forschungsprojekte abgelehnt worden in der Vergangenheit. Auch in der Also bis vor kurzem mal in der jüngeren Vergangenheit. So, und das Thema Biotechnologie ist super relevant. Das geht so ein bisschen unter, weil es halt schwer zu verstehen und komplex und wir haben keinen Bezug dazu und digital ist viel leichter zu verstehen. Aber das ist natürlich ein riesen, riesen Markt und auch sehr relevant für uns, betrifft uns offensichtlich ja persönlich Gesundheit. Dann gibt es natürlich auch ein Riesenpotenzial bei Industrial-Tech-Themen, bei Themen, die mit Hardware zu tun haben. Warum ist das so wichtig? Weil unsere ganze industrielle Basis in Deutschland darauf beruht. Und auch genau diese Startups müssen wir schützen, weil die tragen eben im Rahmen dann am Ende von Kooperationen M&A dazu bei, die bestehende industrielle Basis zu stärken. Und bei den Digitalen sehen wir eben auch ein paar Gewinner jetzt. Wir haben ein Unternehmen, All3DP, die machen eine Vermittlungsplattform für 3D. Die haben ihren letzten Monat im März und auch im Februar schon die Umsätze sozusagen verdoppelt zum Plan hin. Also doppelt so viel, als der Plan war gemacht. Warum? Die Wertschöpfungsketten brechen zusammen und dann kann man Teile halt über 3D-Druck herstellen. Dann hat man die Teile. So, und was ich sagen will, ist, es gibt eben in vielen Bereichen Unternehmen, die sozusagen jetzt hervorstechen. Ja, Vermittlungsplattform für 3D-Druck ist ein super relevantes Thema für Deutschland. Und als Corporate, wenn ich das sehe und ich passe da irgendwie dazu, das passt zu mir, zu meinem Kerngeschäft, dann ist das jetzt natürlich eine Gelegenheit, solche Unternehmen mit denen zumindest mal zu kooperieren, vielleicht zu investieren oder gleich ganz zu übernehmen. Warum ist es in der Krise werden die transparent, die es erwischt, die unter Stress bleiben, werden aber auch die transparent, die besonders gut sind, die vielleicht auch von der Situation profitieren. Und die werden danach natürlich jetzt auch weiter davon profitieren. Und das sind natürlich offensichtliche Kandidaten für Übernahmen, für die Stärkung der bestehende Industrie und alles, was davon hängt.
Sag mal, bevor wir gleich mal alle zum Frühstückstisch gehen können, habe ich noch so zwei, drei Themen, die ich ganz gerne noch loswerden möchte. Einmal das Thema, was glaubt ihr, welche Taktik werden Investoren jetzt in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen? Gibt es da die typische Taktik oder sagt ihr völlig unterschiedlich? Jan, willst du
anfangen? Kommt
doch an. Ja, okay, nee, Alex, fang an.
Ja, also es gibt die Taktik und die ist legitim. Ich mache kein neues Geschäft mehr, ich kümmere mich um das bestehende Portfolio. Das ist natürlich relevant und das ist okay. Unsere Taktik ist eine andere. Wir werden uns natürlich um unser Bestandsportfolio kümmern, logisch, aber wir werden im Neugeschäft voll weiterfahren. Warum? Weil wir wissen, die Krise geht vorbei und wir werden jetzt hoffentlich sehr gute, auch fair bepreiste Neuinvestments machen, um uns, also das Portfolio, aufzustellen für den Boom, der vielleicht schon in einem Jahr wieder da ist. Was meine ich mit fair bepreist? Wir hatten zuletzt sehr, sehr hohe Bewertungen, die eigentlich unfair waren, die zu hoch waren. Und die kommen jetzt vielleicht ein bisschen wieder zurück. Damit meine ich nicht, dass man jetzt die Fundingspower ausnutzt und die Unternehmen an die Wand drückt, überhaupt gar nicht, sondern eben fair bepreist. Ich glaube, das ist die richtige Strategie. Der erfahrene Investor, der über die Krise hinwegschauen kann, der wird das neue Geschäft nicht einstellen. Wenn er kann, wenn er Geld hat.
Jan, was sagst du?
Also ich glaube, es wird eine Reihe von Effekten geben. Einmal im Seed-Geschäft erwarte ich eigentlich eher, dass fast schon die Transaktionen zunehmen, weil sich mehr Leute darauf stürzen werden, auch so kleinere Transaktionen zu machen. Auf der Seite der Unternehmen, die jetzt schon in so einer frühen Wachstumsphase sind, wird sich vermutlich stärker konzentrieren. Im Sinne von ziemlich genaue Analysen, wer profitiert, wer kann das Thema überleben, wer kommt hinten stark raus, und dort wird sich das Geld oder die Investments auf die Unternehmen konzentrieren. Nicht mehr so breit, wie das in den letzten 2-3 Jahren der Fall war. Das wären so meine ersten Einschätzung, was so in den nächsten 2-3 Jahren in unserem Markt passiert. Das Faszinierende am Venture-Markt ist ja illiquide. Sprich, wir sitzen erstmal alle mit unseren Portfolien da. Im Gegensatz zu einem Public-Stock-Trader oder sowas können wir erstmal gar nicht kurzfristig reagieren, sondern die Unternehmen haben wir halt im Portfolio. Und auch die wirklichen Auswirkungen sehen wir nicht tagesaktuell, sondern sehen wir mit einem Zeitverzug, was aus meiner Sicht aber erstmal fast schon ein Vorteil ist oder eine positive Charakteristik, weil es verhindert halt Kurzschlussreaktionen oder unüberlegtes Handeln, sondern gerade ist auch, was wir in den Gesprächen mitkriegen mit anderen Investoren, mit Gründern, die ganze Industrie erstmal dabei, sich zu sortieren und dann, also was genau passieren wird, wird man vermutlich so in 3, 4, 5 Monaten sehen.
Und werden jetzt momentan tote Pferde aussortiert in dieser Überlegung und dann auch möglicherweise mit den Taktiken?
Hoffentlich. Also die Wahrheit ist, dass auch in der Vergangenheit es immer wieder Fälle gab, wo tote Pferde eben lange, lange weitergeritten werden. Und das ist auch gar nicht so einfach zu erkennen, wann ist ein Pferd tot, wann nicht. Ein Erfolgsfaktor im Venture und im Unternehmertum ist, nicht aufzugeben, sich durchzubeißen. Und ein anderer Erfolgsfaktor ist rechtzeitig aufzugeben und den Kurs zu wechseln, zu pivoten. So, und natürlich passiert es, dass man dann in der Absicht, nicht aufzugeben, durchzuhalten, ein totes Pferd weiterreitet. Und es gibt natürlich auch den Fehler, dass man zu schnell wegpivotet und nicht lang genug durchhält. Und das ist halt die Kunst. Das ist die Kunst für den Unternehmer, für den Investor, zu erkennen, wann ist ein Pferd wirklich tot und es sollte aufhören zu reiten und wann nicht. Die Gefahr ist natürlich, dass jetzt staatliche Mittel, wenn sie zu freizügig vergeben werden, dann eben genau dahin fließen, wo sie natürlich gebraucht werden, aber kaum Wirkung haben, nämlich bei den tatsächlich toten Pferden. Und da sollte man halt als professioneller Investor sich das dann einfach ehrlich eingestehen und sagen, hey, es bringt jetzt nichts mehr, es hat keinen Sinn, das geben wir auf. Und auf der anderen Seite, ich glaube dran, ich beiße mich da durch und ich gebe mich auf.
Jetzt bin ich ja hier in der Runde der Einzige, der in einem Startup arbeitet. Ihr beiden seid Investoren, der André ist mittlerweile bei der Bank. Was würdet ihr denn mir als Startup-Unternehmer an Tipps geben?
Vielleicht noch einen Punkt, weil ergänzend zu dieser toten Pferd-Frage. Ich würde eine andere Analogie benutzen, und zwar, es gibt ja das schöne Buch des Kaisers Neuer Kleider von Hans-Christian Andersen. Und das kommt mir da in den Sinn. Ehrlich gesagt, bei vielen zeigt sich gerade, dass sie doch nackt sind, trotz Finanzierungen.
Schon immer waren,
oder schon immer waren, weil große Finanzierungen können ja auch erstmal viele Probleme überdecken, auch in der sowohl externen wie internen Wahrnehmung. Und ich glaube, das verändert sich gerade sehr, sehr schnell. Und der eine oder andere findet sich wirklich als nackt wieder. Und es wird spannend, wer dann am Ende des Tages doch nicht nackt war.
So, jetzt nochmal zu meiner Frage. Ich sitze jetzt hier nicht nackt vom Telefon, vom Mikrofon, sondern mit Hemd und Jeans. Was würdet ihr mir denn empfehlen als Gründer in einem Startup?
Also das Allerwichtigste ist wirklich gesund zu bleiben. Also selber, persönlich, körperlich natürlich, aber natürlich auch das Team davor zu schützen, einfach natürlich menschlich sinnvoll ist, aber natürlich auch, um das Unternehmen arbeitsfähig zu halten. Uns gesund ist auch mental gesund, weil es bringt nichts, wenn wir, und das ist natürlich Stress, je nachdem, im Homeoffice arbeiten und dann depressiv werden oder die Familie auseinanderbricht, weil man es halt nicht aushält. Also Nummer eins, ganz klar, gesund zu bleiben. Und ich finde, Nummer zwei, dazu gehört auch, trotz aller Schwierigkeit positiv zu bleiben. Und was ich mir sage, und ich bin da sehr von überzeugt, ist, es wird einen riesen Boom geben. Und wenn man sozusagen das positive Ende sieht, dann kann man durch das Tal viel leichter durchgehen. Und es gilt eben sein selber und auch natürlich das Team. Und der dritte Punkt, den ich raten würde, ist in der Tat Cash is King. Und am Ende kommt es natürlich darauf an, jetzt zu überleben als Unternehmen. Und man überlebt halt dann, wenn man nicht insolvent geht, wenn man genug Geld hat. Was auch immer das heißt. Ja, also das heißt natürlich Kosten anpassen. Das heißt, auch wenn es schwer ist, Fundraising, wenn es notwendig ist, betreiben. Heißt natürlich auch, wenn es passt, die staatlichen Förderfinanzierungsmittel anzunehmen. Und was auch immer man noch braucht, um das Geld sozusagen so beisammen zu halten, dass man halt nicht gut hat. Das sind die drei Dinge. Gesund bleiben, positiv bleiben und
Cash is King, was würdest du denn empfehlen, auch für die vielen anderen, die hier jetzt noch zuhören, auf der Gründerseite, an Runway? 6 Monate, 12 Monate, was ist so Pi mal Daumen in dieser speziellen Situation die Empfehlung für die Runway?
Also wir werden ja sehen nach Ostern, was passiert, ob gelockert wird oder nicht. Und wir sehen ja in China, da wird ja jetzt schon gelockert, aber Lockerung heißt ja nicht, dass es wieder zum Ursprungszustand zurückspringt, sondern dass es halt ganz langsam wieder besser wird. Und ich bin mir schon sehr sicher, dass wir in diesem Jahr nicht mehr zu dem Ursprungszustand zurückkehren werden, dass es halt langsam hochgeht und vielleicht erst in einem Jahr, im nächsten Frühsommer, wirklich in eine Normalisierung kommen. Und dann brauche ich immer noch Geld, immer noch Zeit fürs Fundraising. Das heißt, ehrlicherweise 15 Monate ist das, was ich versuchen würde hinzukriegen mit dem Runway.
Und Jan, siehst du es genauso? Und was sollte ich machen, wenn ich jetzt nur noch 9 Monate oder 12 Monate Runway habe und der Alex mir sagt, ich brauche 15? Jetzt also schon Fundraising beginnen?
Also wir sehen die 12 bis 15 Monate 1:1 genauso. Jetzt Fundraising beginnen ist echt schwierig, kann ich jedem nur von abraten. Weil jetzt, dass Leute in diese Krise rein investieren, in alte Kostenstrukturen, kann ich mir wirklich schwierig vorstellen. Also erstmal musst du dich da selber so ein bisschen rausziehen. Den Vorteil, den wir bei uns im Portfolio sehen und auch wenn wir mit anderen reden, ist, die Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, sind fast schon krisenerprobt, viele von denen. Weil gerade bei einem Startup versucht man Dinge, die funktionieren nicht. Man plant neu und passt sich an. Das ist ja fast schon, ich will jetzt nicht sagen Regel, der Regelfall.
Ich wollte gerade sagen, also ich bin Jochen, seit 5 Jahren in der Dauerkrise. Ja, genau.
Also die Corona-Krise ist jetzt nicht deine erste Krise, beziehungsweise das ist, genau. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, den wir gerade mit den Unternehmern haben. Die meisten Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind eigentlich relativ ruhig und gehen das jetzt sehr systematisch durch, was sie tun, und handeln im Regelfall auch in so einem Stufenplan, wo sie einfach sagen, okay, bis dann und dann gebe ich mir Zeit mit den Maßnahmen, und wenn ich das und das erreicht habe oder das und das nicht bis dahin passiert ist, dann gehe ich in die nächste Stufe rein. Weil jetzt hinzugehen und natürlich alles auf Null runterzufahren, im Sinne von einfach mal fiktiv das Team um 80% abzubauen, dann muss ich mir die Frage stellen, wenn jetzt wenn die Krise zu Ende geht, was bleibt dann übrig? Sondern ich bin eigentlich jetzt in der Situation, wo ich laufend die Situation permanent neu analysieren muss und dann in einer hohen Frequenz Entscheidungen treffen muss, wie reagiere ich da drauf? Wie gesagt, die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ich will nicht sagen, das ist deren Alltagsgeschäft, aber schon, die haben da eine gewisse Erfahrung drin. Ja, weil die wenigsten Unternehmen gehen nur nach oben. Also
wenn ich das Team jetzt um 80% runterfahren sollte, dann muss ich mich natürlich fragen, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Dann heißt es ja, dass ich in den letzten Jahren wahnsinnig viel Kohle sinnlos aus dem Fenster geschmissen habe.
Ja, das wird aber sicherlich ein Effekt der letzten 3 bis 4 Jahre gewesen. Dass Kostenstrukturen viel zu hoch waren. Auch als Reaktion, es gab einen hohen Wettbewerb um Ressourcen, sei es Marketing, also Reichweite zum Beispiel im Marketing, Personal. Das treibt ja einfach die Kosten nach oben. Das führt auch zu einer gewissen Ineffizienz. Wenn ich immer wieder zu attraktiven Konditionen neues Geld kriege, ist meine Prio 1 nicht Effizienz. Und deswegen sehe ich auch dieses Thema, was sehr viel diskutiert wird, gehen jetzt die Bewertungen nach unten, gerade für die Unternehmen der ganz frühen Phase, gar nicht so kritisch, weil ja, die Bewertungen werden nach unten gehen, aber genauso werden deren Finanzierungsrunden vom Volumen her nach unten gehen, weil sie einfach aufgrund von einem höheren Fokus auf Effizienz viel weniger Geld brauchen werden. Und das ist auch was sehr Gesundes. Und das heißt zwangsläufig nicht, dass ich prozentual weniger am Unternehmen halte als Gründer in der frühen Phase.
Ich habe noch eine unkonventionelle Anregung. Der Jan hatte Hybris erwähnt, die ja als mehr oder weniger Milliarden-SAP ging. Und der Lampersdorfer, einer der frühen und großen Business Angels bei Hybris, hatte bei uns mal einen Vortrag gehalten. Was die mal gemacht haben in der schwierigen Phase, da haben die Fundraising im Team gemacht. Also die haben gesagt, liebes Team, wir brauchen Geld, ist schwierig, extern, wer trägt was bei? Und dann haben die 2 Millionen zusammengekriegt im Team. Und weiß jetzt nicht, wie viele Leute da zu der Zeit im Team waren, aber trotzdem, was man schon auch machen kann, man kann sagen, liebes Team, wer möchte investieren? Oder wer möchte auf sein Gehalt verzichten und dafür ein paar Shares haben? Und ich glaube schon, dass man da kreative Ansätze finden kann, um die Runway zu verlängern und so durch die Krise durchzukommen, auch wenn Fundraising jetzt gerade super schwer ist. Mhm. Und man kann es zumindest versuchen. Mhm.
Ihr Lieben, ich glaube, das war irgendwie ein ganz guter Ritt durch die ganzen Sachen, und wir hätten wahrscheinlich an jeder Stelle noch viel länger darüber reden können, sei es über die Tipps, sei es über die toten Pferde, sei es über die KfW-Programme, sei es über Corporate M&A. Also ihr seid ja einfach auch, ihr wisst zu viel, als dass wir jetzt irgendwie in jeder Sache jetzt schon am Ende gewesen wären. Trotzdem habe ich Hunger und ihr wahrscheinlich auch, und eure Familien warten am Frühstückstisch, und wir machen lieber nochmal eine zweite Runde dann und gehen in andere oder in bestimmte Themen tiefer rein. Ich danke euch ganz herzlich, lieber Alex, lieber Jan, lieber Jochen. Wenn ihr noch etwas habt, den Leuten mitgeben wollt, dann super gerne jetzt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag.
Ja, vielen Dank auch.
Vielen Dank und ich bin gespannt.
Ja. Und bleibt gesund. Also das, was ich mitgeben möchte.
Jan?
Genau, vielen Dank von meiner Seite und ich bin gespannt, was die nächste Krise ist, wo ich dann wieder eingeladen werde.
Hoffentlich vorher.
Danke euch nochmal, danke auch nochmal an unseren Sponsor Mastercard, der das Ganze möglich macht. Und Jochen, gehst du jetzt aufs Fahrrad oder warst du schon auf dem Fahrrad?
Nee, ich war noch nicht auf dem Fahrrad, ich gehe jetzt gleich aufs Fahrrad, ja.
Dann kannst du ja möglicherweise einen von den beiden irgendwo treffen am Rhein.
Alex, wenn du jetzt joggst, dann komme ich dir entgegen.
Ja, ich jogge am Rhein entlang, genau.
Ihr Lieben, danke nochmal. Und gerne demnächst mal wieder zu tieferen Themen oder wenn wir ein bisschen mehr wissen in 4-6 Wochen, wo wir gerade stehen. Danke.
Jo, tschüss, ciao.
Macht's gut, tschüss. Danke.
Tschüss. Bye, ciao.
Ciao.